Hey, herzlich willkommen zu Teach the Skill, Not the Drill, der erfolgreichste Podcast zwischen Kabine 8 und Kabine 5 in Haus 2. Mein Name ist Hardy Gense, ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen und der stellt sich mal ganz kurz selber vor.
Ja, hallo, ich bin Daniel Bartel, Trainer des Frauenteams hier bei den Eisbären. Bin 43 Jahre alt und bin seit diesem Jahr Head Coach der Mannschaft.
Okay. Dani, meine erste Frage ist, nach 48 Stunden deutsche Meisterschaft, die ja in Füssen stattgefunden hat, wie geht's dir?
Jetzt wieder besser.
Ja. Mit besser meinst du, weil es doch ein Akt war? Oder?
Wir sind am Freitag bereits losgefahren, Mittag um 12. 9 Stunden mit dem Bus, dann dort übernachtet, ein bisschen angeschwitzt am Samstag. Nachmittag das erste Spiel, Sonntag das gleiche Prozedere. Dann wieder im Bus, wieder zurück und waren dann am Montagmorgen um 4 wieder in Berlin.
Ja. Man kann ja doch sagen, nach der Saison, dass da so ein Ergebnis zustande gekommen ist mit einer Vizemeisterschaft. Also wirklich Chapeau an die Frauen, Chapeau an eure Trainerleistung. Das ist ja eigentlich der Erfolg, ja, womit keiner gerechnet hätte. Ne?
Das ist richtig. Also gerade den Umständen entsprechend, die wir hatten, ist es halt wirklich schwierig gewesen. Viele Auswärtsspiele, kaum Heimspiele. Ja, und da ist das Ergebnis dann am Ende dann doch sehr überraschend, aber halt der Arbeit auch geschuldet und die Mädels auch nicht halt selber belohnt.
Weil du gerade sagst, im Zusammenhang mit den Auswärtsspielen, das war ja bei der Berichterstattung, die in Füssen stattgefunden hat durch Fan-TV, da haben sie ja gesagt, dass ihr nicht ein einziges Heimspiel im Sportforum hattet. Ne? Was waren da die Gründe gewesen?
Na gut, nicht ein einziges Heimspiel hatten wir nicht. Wir hatten 4 Heimspiele gehabt. Danach kam der Lockdown im Endeffekt. Und dann haben wir eine Weile gehofft, dass es weitergeht. Der DEB hat uns dann eingestuft in Leistungs- und Spitzensport, die Frauen erste Bundesliga. An jedem Standort konnte man dann spielen. Außer in Berlin hat uns der Senat so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, hat unsere Heimspielstätte gesperrt. Für die Spiele trainieren durften wir trotzdem. Aber es ist halt schwierig, wenn man dann 8 Wochenenden hintereinander jeweils Auswärtsspiele hat. Und Berlin ist nun nicht gerade sehr zentral gelegen in der Hinsicht, was die Frauen-Bundesliga angeht. Also war es dann doch schon sehr anstrengend.
Also wart ihr ja quasi die Pioniere des deutschen Eishockeys für Auswärtsspiele, dass man auch so eine Saison überbrücken kann.
Ja, ist richtig. Also einen Titel haben wir geholt. Wir sind Auswärtsmeister geworden.
Ja.
Demzufolge hat sich das dann doch schon gelohnt.
Ja, sehr schön. Wenn du die Saison Revue passieren lässt, ihr seid eine relativ junge Truppe gewesen, ne? Schon alleine deswegen. Ich fand auch doch den einen oder anderen Nationalspielerin. Habe ich festgestellt. Ich habe mir beide Spiele angeguckt. Ich fand es auf dem sportlich sehr, sehr hohem Niveau. Klar, Ingolstadt haben einen wahnsinnig kompakten Eindruck gemacht für mich. War noch so vom Äußerlichen her und von der Spielveranlagung der Favorit. Das, was ich auch in der Saison, haben sie da bestätigt, weil es dann einfach gut aussah. Aber ich fand, dieses Spiel war besser als das Finale. Also aus meiner Perspektive. Es war irgendwie von der sportlichen Seite her, sah es wesentlich runder aus und sah viel verständlicher nach Eishockey aus. Lag es am Gegner oder lag es an den Kräften?
Hat beides mitgespielt. Also Ingolstadt war die einzige Mannschaft, die wir dieses Jahr oder die Saison nicht schlagen konnten während der Saison. Und wir haben so ein bisschen auch Statistiken und wir wollten eigentlich jede Statistik so ein bisschen erfüllen und da hat uns der Sieg gegen Ingolstadt halt noch gefehlt. Mhm. Und gerade zu dem Zeitpunkt, also perfekt, da ging es nicht. Die Mädels haben sich dadurch noch mehr reingehangen, weil sie den Sieg halt unbedingt wollten gegen Ingolstadt, gegen den Top-Favoriten. Sind gespickt mit 11 Nationalspielerinnen gewesen. Ja, wir 3 und naja, da war das Verhältnis eigentlich schon von vornherein klar, aber nichtsdestotrotz, wer kämpft und arbeitet sich Glück und Glück des Tüchtigen hat man gehabt. Okay. Und dadurch sind wir als Sieger vom Eis gegangen.
Würdest du sagen, dass aufgrund dieser Auswärtssaison, wenn wir so definieren wollen, dass dadurch auch das Team nochmal anders zusammengeschweißt ist?
Ja, definitiv. Also jeder hatte dann irgendwo dann zum Schluss hin doch dann seine Wehwehchen. Gott sei Dank hat man da so ein bisschen sogar psychologische Unterstützung durch Mareike, eine ehemalige Torhüterin von uns, die sich da gerade auf Sportpsychologie spezialisiert. Die konnten wir mit dazu nehmen ins Team und die hat dann freitags die Mädels immer zu sich gerufen, beziehungsweise die Mädels haben sie angefordert. Und dann sind wir so ein bisschen mit Druck und Eigendruck und Mannschaftsdruck umgegangen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Also weil du gerade sagst, Mareike, sie ist ja auch bei uns auf der Sportschule tätig für die, im Zusammenhang mit Sportschule, für die mentale Stärke unserer Torhüter. Da bin ich mal wirklich gespannt, was vielleicht so dann nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ein Jahr bei rauskommt, wie da die Rückkopplung stattfindet. Aber es ist natürlich interessant, dass die Damen das auch angenommen haben, dass ihr als Trainerteam das angenommen habt und dadurch halt eben, denn ich glaube, das ist immer noch so ein Spektrum, gerade im gesamten Eishockey, dass diese mentale Voraussetzung, mentale Stärke wird immer so ein bisschen stiefmütterchen behandelt, würde ich fast sagen. Weil vielleicht auch noch nicht so die Wissensplattform darüber vorhanden ist oder vieles wird auch schnell in Frage gestellt. Aber ich glaube, das kommt immer mehr auf uns zu. Und wenn der Sportler dazu bereit ist, das zu adaptieren und das auch zu wollen, dann sollte man eigentlich nicht da im Weg stehen, ne? als Trainerteam. Ne?
Genau, das ist genau das meine Meinung. Also ich bin ja jemand, der sagt, 80% spielt sich im Kopf ab. Und wenn das nicht funktioniert, dann nützt alles Talent nichts. Und die Arbeit und dann kann man das eigentlich schon abhaken.
Ja. Wenn wir weitergehen im Trainerteam, ihr hattet, so habe ich es festgestellt, ihr hattet ja 2 bis 3 Mal die Woche Athletik gehabt mit Philipp Frank. Das war dann immer vor dem Eistraining. Sah eigentlich immer sehr, sehr professionell aus. Die Frauen haben da echt Vollgas gegeben, so das, was ich beobachtet habe. Also da war auch nie so ein, da ging es immer irgendwie zur Sache, oder? Also bei den Frauen, ich kenne das von den Abiturienten, die damals noch bei der U17 mitgemacht haben, die waren teilweise die fleißigsten Trainierer gewesen. Also liegt es eher so an dieser Mentalität, weil die eh immer wissen, sie müssen sich durchsetzen?
Ich denke schon, das ist halt so ein, die Frauen müssen halt immer fast doppelt so viel machen wie die Männer, wie die männlichen Kollegen, also damit sie in Erscheinung treten und damit sie auch akzeptiert werden. Nichtsdestotrotz, Frankie hat einen super Job gemacht, das ging jetzt schon seit 3 Jahren, ist er jetzt bei uns. Letztes Jahr konnte ich ihn so als Co-Trainer miterleben. Dieses Jahr als mein Fitnesscoach im Endeffekt, der hat die Mädels da voll im Griff. Die sind auch sehr wissbegierig, also die nehmen wirklich alles an. Frankie arbeitet auch mit dem DEB zusammen, mehr oder weniger, um die Trainingspläne damit abzustimmen. Und mit mir vor allem noch zusammen, dass wir halt das Training nach hinten raus abstimmen. Und da sind wir eine gute Schiene gefahren dieses Jahr.
Weil das fand ich auch interessant, ihr hattet im Finalspiel waren es dann noch 14 Damen und 2 Torhüter, das muss man ja auch irgendwie krass respektieren, dass man nach so einer langen Saison nur auswärts und dann fährst du da mit 14 Mädels oder Frauen, so heißt es ja, Frauen hin, plus 2 Torhüter, ist ja am Ende auch kräftezehrend Kopf und Körper, ne? Also
definitiv.
Immer wieder Chapeau an die Damen. Wie sehen denn jetzt die Planung aus, wenn wir jetzt quasi 48 Stunden sind rum, wie geht es jetzt weiter?
Wir haben jetzt noch bis zum 16.04. in etwa Eis, beziehungsweise mehr oder weniger lockeres Training, da wir ja nächste Woche der Vorbereitungslehrgang von den Frauennationalmannschaft beginnt, da haben wir auch 5 Mädels dabei.
5, oder?
Super. 5 mittlerweile, ja. Es ist zwar der erste Lehrgang, mal sehen, wie viel bis zum Ende durchkommen.
Ja.
Die müssen wir natürlich bei Laune halten und weiter trainieren, dass sie sich da nicht zurückentwickeln in den nächsten 3 Wochen vor der WM. Dann werden wir 3-4 Wochen Pause machen und dann geht es im Mai wieder los.
Mhm. Weil du gerade sagst, Nationalspielerin, toll fand ich natürlich, eine ehemalige Spielerin von mir da zu sehen, die Laura Kluge. Ich glaube, wenn sie eine Woche früher gekommen wäre, wäre sie noch dominanter, weil ich fand, die Dominanz hast du dann im zweiten Spiel ein bisschen öfter gesehen bei ihr, weil sie hatte eben wahnsinnige Skills, finde ich. Sie ist zwar sehr, sehr groß geworden, immer noch so dünn wie früher, aber ich fand so vom rein Äußerlichen her, es sah geschmeidig aus, wie so eine Melodie, wenn sie immer, also es ist immer wie so ein Rhythmus, wenn sie läuft mit Scheibe und hat den Kopf hoch, sie hat Gefühl zur Eisfläche, war natürlich ein Trumpf, ne? dass sie so kurzfristig noch gekommen ist. Ne?
Das war natürlich ideal, wir haben die ganze Zeit gezittert drüber, weil drüben, wo sie gespielt hat, das Endturnier war, dann Playdowns oder Abstiegsspiele, ob die Mannschaft dann an dem Wochenende spielt oder das nächste Wochenende spielt, dann wäre es nichts geworden. Ja, das war mal so ein bisschen hin und her und dann waren wir ganz froh, dass Laura gesagt hat, okay, ich setze mich im Flieger und bin dann am 6. hier und ideal.
Naja, bei Laura finde ich halt eben interessant, sie ist immer so ein bisschen ein Stück weit in die Vorzeigerrolle gegangen. Damals war sie meine erste Sportlerin, die ich auf die Sportschule gebracht habe, um das Eis zu brechen, dass auch Frauen oder damals Mädchen den Sprung auf die Sportschule schaffen. Sie war wie so ein Pionier, kann man fast sagen. Ja? Damals waren große Fragezeichen hinter diesem Projekt. Sie hat es durchgezogen. Sie hat es schulisch durchgezogen. War einer der wenigen Sportlerinnen, die den Weg ins Ausland gegangen sind, ne? Über Schweden, Kanada, ja. Und wo man echt nur einen Hut vorziehen kann.
Definitiv.
Auch diese menschliche Reife zu haben. Ja klar, ich gehe jetzt da mal hin. So, ne? Das heißt, es ist irgendwie mit einer gewissen Leichtigkeit, aber trotzdem ist es ja erstmal wahnsinnig, diese Verantwortung, die man und dieses Abenteuer, wenn man es so nennen kann, da ja. auch einfach mal zu durchleben. Ne? Und ja. da wieder in diese Pionierhaltung zu gehen, okay, ich bin jetzt einer der wenigen oder vielleicht die erste Deutsche, die jetzt mal diesen Weg geht.
Richtig.
Ne? Also da kann man sportlich gesehen und halt eben auch menschlich da einen wahnsinnigen Hut vorziehen. Ne?
Genau, also das ist eine Wahnsinnsleistung von ihr in den letzten Jahren. Immer beobachtet worden, wie es aussieht, wie es jetzt nächste Saison aussieht, das wissen wir noch nicht, ob sie hier bleibt, ob sie woanders hingeht, weil sie würde gerne einen Bundeswehrplatz haben wollen. Ja, die Bundeswehrsoldaten ziehen sich alle mehr oder weniger nach Bayern zurück, weil die Anfahrtswege nach Füssen halt oder nach zu den Stützpunkten halt wesentlich einfacher sind, zum Bundesleistungszentrum in Füssen.
Ist es, weil du das gerade sagst, ja, 11 Nationalspielerinnen in Ingolstadt, ist es am Ende ein logistisches Problem, ja?
Ja, ich bin der Meinung, das ist ein logistisches Problem. Wenn du guckst, in der ganzen DFEL, die Mädels, die halt in der Bundeswehr sind, sind halt auf diese drei Vereine größtenteils aufgeteilt. Bergam hat noch eine, ja, und dann hat sich das aber auch schon, glaube ich, erledigt.
Weil halt eben die Maßnahmen zu 100% in Füssen stattfinden.
Genau, das Bundesleistungsstützpunkt und da zieht der Bundestrainer halt die Mädels zusammen. Ja. Zweimal im Monat oder einmal wöchentlich. Ich weiß jetzt nicht, wie der Turnus jetzt dieses Jahr zum Ende dann hin war. Und da ist natürlich die Kraftanstrengung von Berlin oder von woanders her, aus dem Norden oder aus dem Westen, sehr groß, da jeden Sonntag sich dann nach dem Spiel oder Montag früh dann nochmal ins Auto oder in den Zug zu setzen und nach Füssen zu fahren, um 2 Tage zu trainieren. Wenn man da eine Regelung finden könnte, eventuell, dass die Spielerinnen, die in den einzelnen Vereinen dann, was Westen und Norden angeht, in den einzelnen Mannschaften beziehungsweise in den DNL-Mannschaften trainieren könnten, wäre natürlich ideal, weil das Niveau ist ähnlich, sage ich jetzt mal. Und wenn man da eine Regelung finden könnte, dass es dann halt bloß einmal im Monat nach Füssen geht für diejenigen, aufgrund der Tatsache, dass sie sich dann treffen sollen, wäre es natürlich ideal.
Na, wäre denn auch ein Lösungsansatz? Also ich glaube ja auch, dass wenn jetzt zum Beispiel 11 Frauen bei den Ingolstädtern sind, davon werden ja auch viele nebenbei studieren. Das heißt, sie sind dann irgendwo in Bayern, haben sie ihr Studienplatz, vielleicht in München, also ist auch logistisch wiederum ein Vorteil. Könnte es dann auch funktionieren, weil ich glaube, du wärst jetzt nicht derjenige, der sagt, okay, wir nehmen meine Eiszeit und machen die mal zu einem Bundesstützpunkttraining hier in Berlin. Dass halt eben der Norden, was so Berlin oder vielleicht Richtung Hamburg geht, sich zentraler trifft und dass auch der Bundestrainer hierher kommen könnte.
Ja gut, da sage ich wieder, dafür sind wir zu wenig Mannschaften in der DFL. Also wir sind jetzt im Osten ist Berlin und im Westen sind es Bergkamen und Köln. Düsseldorf ist in der 2. Liga und der Rest ist eigentlich im Süden angesiedelt. Also das ist dann schon zentral gelegen für diejenigen, die dort im Süden dann sind. Also Berlin, ja, wäre eine Anlaufmöglichkeit, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird.
Wobei man schon festhalten muss, Köln hat ja jetzt auch eine Damenmannschaft oder die Damenabteilung mit aufgenommen. Das heißt, ich glaube schon, dass sich da mehr und mehr entwickelt, weil ich glaube, der Christian Künast hat da schon eine Menge gerissen in den letzten Jahren, was mir so aufgefallen ist.
Definitiv.
Weil nämlich vor seiner Zeit war es auch immer so ein bisschen Stiefel, ja, die Damen sind da, ja, aber jetzt finde ich, hat es eine wahnsinnige Präsenz bekommen. Zu Recht, muss man wirklich
sagen. Ja, also da gebe ich dir recht. Also Christian hat da echt viel gemacht in den letzten 2 Jahren. Hat das aufgebaut mit Franzi Busch. Vorher die Trainer, die da waren, die Bundestrainer, haben das schon angefangen in leichten Zügen. Jetzt sind wir so weit, dass wir also vor 2 Jahren haben wir damit angefangen, halt zu sichten, in der U16 dann anzufangen zu sichten, um die Breite nach unten ja besser hinzukriegen.
Ja.
Durfte man dieses Jahr zwar leider nicht mehr, also pandemiebedingt, aber das Projekt ist nicht auf Eis gelegt, wird weitergehen, vielleicht nicht in dem Umfang, aber es wird weitergehen, dass wir die Breite unten kriegen, dass wir nach oben wieder mehr Präsenz kriegen und vielleicht sogar die eine oder andere Mannschaft dazu ermutigen, eine Frauenabteilung zu eröffnen, beziehungsweise eine neue Frauenmannschaft zu stellen.
Wobei wir jetzt immer von der schlussendlich letzten Kette sprechen, also in den semiprofessionellen Damen-Erwachsenensport reingehen. Ich glaube aber auch in Berlin können wir unsere Hausaufgaben machen, weil wir haben ein großes Problem mit unseren jungen Mädchen. Die sind bis zu einer gewissen Altersklasse sind sie möglich bei den Eisbären. Das war bis zur Altersklasse U13 und dann kommt der Cut zur Sportschule. So, das heißt, sie sind 12, 13 Jahre alt. Und dann muss man eigentlich den Damen sagen, oder den Mädchen in dem Alter noch, so, jetzt habt ihr 4, 5 Jahre zu überbrücken, quasi so, wenn es dann in die vorpubertäre Phase, in die Pubertät geht. Und dann, wenn ihr die Phase überbrückt habt, dann könnt ihr gerne wieder zurückkommen zu uns oder woanders hin, in den Erwachsenenbereich. Und dieses Zeitfenster ist halt eben so groß, weil wir können leider keine Damen zur 7. bis zur 10. Klasse einschulen. Es ist sehr, sehr schwer möglich. So, wir schulen ja erst zum Abiturbereich ein.
Ja, das ist richtig. Vielleicht könnte man dann vielleicht mit einer anderen Berliner Mannschaft eine Kooperation bilden, FAS Berlin oder Schlittschuhclub oder wem auch immer, wer in Berlin Mädels unterhält, dass wir da vielleicht so ein bisschen die Mädels, die jetzt hier das Eishockey spielen, erlernen bis zu dem 12. Lebensjahr, dann Zwischenparken ist immer ein schlechtes Wort, also vielleicht weitergibt in Kooperation mit den jeweiligen Mannschaften, also dass die Trainer sich untereinander austauschen, gute Spieler zurückgeben, ja, wir als Trainer von den Eisbären in den jeweiligen Mannschaften mit hospitieren oder mit auf dem Eis stehen und unsere Erfahrungen weitergeben. Andersrum natürlich genau das Gleiche. Wenn man da sich eine größere Breite aufbauen könnte, das wäre schon ideal.
Na, ich hatte damals gedacht, so hatte ich es mal niedergeschrieben gehabt in einem Konzept für die Frauen. War primär bezogen auf den Spielbetrieb, damit sie sozusagen nicht immer mitlaufen mit den Jungs, war so meine Intention, okay, es müsste uns doch gelingen, wenn man alle Berliner Mädchen zusammenzieht, dann hast du schon ein Portfolio zusammen, ne? Also damit du auch dort eine adäquate Antrittsstärke zusammenkriegst für so einen Spieltag, dass man vielleicht in der Altersklasse U13, U15 eigentlich Frauenteams gründet im Nachwuchs. Die werden angesiedelt als eigenes Team, gehen in eine Meldeklasse rein, damit sie quasi unter sich spielen, weil Damen können ja auch 3 Jahre in einer Altersklasse verweilen. Warum sollte man diesen Trumpf nicht ziehen? Und die trainieren überwiegend in ihren Stammvereinen, bilden aber zum Wochenende eine eigenständige Mannschaft. In einem eigenständigen Spiel, also nicht eigenständigen Spielbetrieb, sondern werden in den Spielbetrieb, zum Beispiel in der ODM U17 könnte das dann sein, mit integriert. Und du schaffst auch vom Spielbetrieb her die Zeit zu überbrücken oder in den MK2 U15 Spielbetrieb. So. Und mein Gott, dann sind sie halt eben ein Jahr älter. Das ist für mich jetzt kein Problem. Aber sie bekommen auch dahingehend Eiszeit. Könnte das eine Lösung sein?
Man müsste es probieren. Mhm. Also ob das jetzt die optimale und ideale Lösung sein könnte, das kann man nur herausfinden, wenn man es probiert. Mhm. Verschließen sollte man sich gegen sowas nie. Also es ist wirklich eine Maßnahme oder es wäre eine Maßnahme, das zu machen, um einfach mehr Mädchen zu fördern. Ja. Die da sind. Obwohl man jetzt in letzter Zeit auch viel sieht, dass Mädchen sind jetzt nicht gerade das Klientel, was Eishockey angesprochen wird, generell. Aber ja, eine Möglichkeit war es.
Naja, weil ich denke mal, damals hatte ich mit der ein oder anderen Spielerin die Diskussion geführt und da kam immer das Argument, die Mädchen wären stärker, wenn sie sich gegen Jungs quasi provozieren können im Training. Ja, aber wenn du, und da war mal mein Argument, ja, aber wenn sie in den Erwachsenen-Eishockey reingehen, da spielen sie auch nicht mehr gegen Jungs, sondern spielen nur noch im gleichen Geschlecht gegeneinander. Da spielt es dann keine Rolle mehr? So.
Ja, gut, da bin ich so ein bisschen auch anderer Meinung, dadurch, dass ich auch aus Weißwasser komme und wir halt lange Zeit mit Mädchen bis zum U17-Bereich immer trainieren und spielen und die sich bis dahin auch wirklich sehr gut entwickeln. Ich selber bin der Meinung, dass Mädchen bis zur U15 oder U17 auch im Jungsbereich mithalten können. Es gibt eine Ausnahmesituation. Also es sind Ausnahmen, weil bis zu einem bestimmten Bereich bin ich der Meinung, sind Mädchen besser wie Jungs, von der Aufnahme her und von Skills her zum Teil sogar. Irgendwann kippt es, na klar. Irgendwann kippt es auch von den körperlichen Voraussetzungen her. Und dann muss der Schnitt gefunden werden, beziehungsweise dieser Prozess, dann muss es gefunden werden, dass es dann in die Frauenmannschaften nach oben geht, in die reinen Frauenmannschaften.
Ja, du hast schon recht. Mädchen sind natürlich immer ein bisschen weiterentwickelt als Jungs. Das ist halt einfach so. Und dementsprechend sind sie auch von der Auffassungsgabe her schneller, adaptieren Dinge schneller, Lernaufgaben, Lernziele werden schneller umgesetzt. Aber nichtsdestotrotz spielt ja irgendwann die Physis, spielt nun mal eine Rolle. Ich fand es, um auf das Spiel zurückzukommen, ich fand es halt eben interessant. Es ist ja wirklich ein körperloses Spiel. Klar, es entsteht mal ein Zweikampf, aber in beiden Spielen, Ingolstadt und Planik, waren ja ganz wenig Strafzeiten nur. Also ist halt eben, ja, du kannst da halt eben viel über die Technik, kannst du wirklich wettmachen, ja. Weil sobald du Physis reinbringst, dann sitzt du auf der Strafbank. Kann man ja, ich dachte mir in dem Moment, als ich beide Spiele gesehen habe, naja gut, das geht also auch. Wie kann ich das übertragen auf den Nachwuchs-Jungs-Bereich? Ne? Also war halt eben für mich, ich habe es nicht als Zuschauer teilweise, sondern ja. wieder in die Trainerrolle reingegangen, als ich beide spiele, weil es war für mich dann ebenfalls wie so eine Lernstunde, dass das auch funktioniert hat. Ja. Naja, wenn weil es geht ja auch bei diesen Gesprächen darum, wie wir Lösungen schaffen, dass wir das Frauen, das Mädchen, Frauen, Damen-Eishockey hier in Berlin weiter nach vorne bringen. Ich weiß, fast Berlin leistet da gute Arbeit. Ja, die sind, ich will jetzt nicht sagen ein Sammelbecken, das hört sich irgendwie blöd an, aber die wachsen stetig. Genau. Also das wäre vielleicht ein Anlaufpunkt für Eltern, die ein Mädchen haben, die Eishockey forcieren und sagen, was kann ich machen? Ich würde schon sagen, fast dann nicht der Schlüsselclub, die Blues, Fast gehen da in eine gute Vorzeigerrolle, finde ich, oder?
Definitiv. Also Fast ist mit Norbert Pascha als Trainer da auch vorne mit dabei. Dann Vanessa Gastel, die auch bei den Eisbären gespielt hat. Es sind einige Mädels dabei, die auch schon bei den Eisbären gespielt haben, die jetzt dort im Endeffekt ihren Ausklang finden und das nicht mehr so professionell machen wollen wie bei den Eisbären mit 5-mal die Woche Training. Und den Sport halt dann doch nicht an den Nagel hängen wollen. Die Mädchen, die dort kommen, die jungen Mädchen, spielen, glaube ich, auch im ODM-Bereich mit. Das ist natürlich eine sehr gute Anlaufstelle.
Wobei wir ja bei den Eisbären auch auf Montag die Nachwuchszeit anbinden, wo eigentlich alle Damen kommen können. Ich weiß immer noch nicht, woran es so richtig gelegen hat, dass sich das nicht so füllt, weil da gibt es ja keine Altersgrenze, dass du sagst, nee, also du bist zu jung, du bist zu alt, sondern eigentlich ist jeder recht herzlich willkommen. Das ist immer auf dem Montag, 19:15 war das immer, bis 20 Uhr. Ich weiß, es sind nur 45 Minuten, aber es sind 45 Minuten, wo du als Damentrainer ja auch die Mädels kennenlernen könntest, wo man sich vorstellen kann, wo man eine zusätzliche Eiszeit hat. Also in dem Moment ist es egal, wie lang, wie kurz sie geht, aber mir ist dahingehend auch teilweise aufgefallen, ist mir zu wenig.
Ja, da ist die Resonanz, da gebe ich dir recht, da ist die Resonanz sehr wenig. Also was heißt sehr wenig? Das sind 8 Mädchen auf dem Eis. Ja, ist eine späte Zeit für einige, weil Berlin hat halt nun Anfahrtswege von jenseits von Gut und Böse teilweise, wo du eine Stunde unterwegs bist bis zum Training.
Aber wir haben uns ja bewusst damals für diese Zeit entschieden, damit es alle schaffen können.
Und die kommen, die sind da und wir haben es letztes Jahr sogar schon angefangen, 2 Mädels mit hochzunehmen in die Frauenmannschaft, die dort montags mittrainieren konnten, um zu sehen, wo das Niveau hingehen kann. Also vom Läuferischen und vom Technischen her, was passieren kann, wenn ich den Schritt wage, Frauen-Bundesliga oder Frauenmannschaft zu spielen.
Du warst ja vor deiner Zeit bei den Eisbären eigentlich die ganzen Jahre ein Weißwassertrainer gewesen, ne? Wenn du jetzt einen Vergleich ziehst, wo lag denn die größte Herausforderung zwischen U13 und U15 Weißwassertrainer, den Bogen zu spannen, in die Damenmannschaft reinzugehen? Was war, wo du sagst, boah, das, also da wurde ich richtig gechallenged?
Erstmal der Unterschied zwischen U13 und U15 Weißwasser Berlin. Ja, Weißwasser ist halt in der Hinsicht eine Provinz. Ist zwar eine Traditionsstadt, was Eishockey angeht, aber ist in Sachen Nachwuchs von den Anwärtern her, es sind nicht so viele Kinder, die da sind. Ne? In Berlin hat man halt, ich sag mal jetzt jahrgangsmäßig pro Jahrgang 10 bis 15 Kinder, die man halt auswählen kann in den einzelnen Jahrgängen. Und ich rede immer gerne von Elite. Da ist die Spitze von dieser Elite schon relativ breit gefächert, die man dann bis hoch ziehen kann.
Ja.
Das ist eigentlich mit der größte Unterschied, den Weißwasser und Berlin dann hat. Jetzt den Schlag zu wagen zwischen Nachwuchs und Frauenmannschaft, da kam mir, glaube ich, zugute, dass ich beim DEB in der U16 als Trainer mit tätig bin und dort halt die jungen Mädels, die 12, 13, 14, 15 Jahre alt sind, betreue. Und da ist der Sprung halt dann nicht ganz so groß. Mhm. Klar, es ist jetzt meine erste Saison gewesen als Senior Coach. Ist eine andere Herausforderung gewesen, muss ich ehrlich zugeben. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass das Team relativ jung war. Also der Sprung dann halt zu einer gewachsenen U25-Mannschaft oder Ü25-Mannschaft war dann doch nicht so groß.
Wenn du dich selber kurz reflektieren wirst, was denkst du, was du für ein Trainertyp bist?
Ich denke, ich bin ein sehr ruhiger Trainer. Bin sehr gelassen, liegt vielleicht auch in meinem Sternzeichen Waage.
Ich bin auch Waage. Die sind immer ausgeglichen.
Ich gebe dir recht. Also ich bin sehr ausgeglichen. Ein bisschen, ich sag mal, zurückhaltend in meiner Art und Weise. Kann aber dann auch wieder eine andere Seite zeigen, wo dann viele überrascht sind, dass es geht. Mhm. Und ich glaube, mit der Sache fahre ich ganz gut.
Ja, okay. Wir sind jetzt eigentlich schon kurz vorm Ende. Eine Frage habe ich, hast du ein Wunschthema, für wo du sagst, in dem Podcast könntest du mal gerne darüber sprechen oder das interessiert mich, was dir einfällt?
Nee, an sich nicht. Also das, was eigentlich ist, ist die Resonanz, Frauen-Eishockey ist halt immer noch relativ gering. Es ist jetzt mehr geworden, jetzt die letzten 3, 4, 5 Wochen, wo es dann halt ein bisschen in den Medien, durch die Medien gegangen ist, was in Vorbereitung steht, wie es aussieht. Aber da könnte man doch noch ein bisschen mehr drüber reden und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, sage ich jetzt mal, dass wir da diesen Sprung ein bisschen weiter nach vorne gehen.
Das heißt, die Frage könnte dahin gehen, wie schaffen wir das, dass wie zum Beispiel ja, Turbine Potsdam auf den Samstag 2015 Primetime wird ein Spiel übertragen im Öffentlich-Rechtlichen. Und eigentlich die Außenwelt nimmt kaum wahr, dass fast parallel eigentlich eine deutsche Meisterschaft im Bundesleistungszentrum in Füssen ausgetragen wird für die Frauen. Also, ich meine, daran hat ja der DFB auch tatkräftig gearbeitet, aber ich glaube, manchmal fehlt so ein bisschen bei uns diese hundertprozentige Identifikation, weil so Eishockey wird immer so verbunden mit rauen Männern. Genau. Aber das ist für mich so, boah, echt, das ist so plakativ. Ja. Weil du siehst ja auch Frauenhandball, du siehst Männer- und Frauenvolleyball, du siehst es beim Basketball. So und was hat denn jetzt das Geschlecht mit der Sportart zu tun? Richtig. Nämlich nichts. Und du siehst die skandinavischen Länder, die leben das toll vor. Du siehst in Nordamerika, die leben das toll vor. Und wie schaffen wir das quasi hier bei uns, in unserem Breitengrad noch mehr? Das ist einfach diese Präsenz, denn auch da werden wir wieder nur konfrontiert mit dem Fußball. Ja, das ist toll.
Am Samstagabend keine Sportschau, ist halt eine Fußballschau. Da könnte man so ein bisschen mehr an die. Es muss jetzt nicht Eishockey sein. Also generell Breitensport ein bisschen mehr in den Vordergrund. Judo, Ringen wegen mir.
Ja.
Dass gerade auch die Sportarten wieder mehr in den Fokus rücken und dass es ausgeglichener wird.
Wobei ich immer sage, wenn wir alle schimpfen ja darüber, ich glaube, wenn du mit einem Fußballaffinen Leuten sprichst, die werden das nie sagen, so, ne? Aber schlussendlich, ich glaube nicht, dass die Sender oder die Medien daran schuld sind, dass so viel Fußball getan wird, sondern der Endverbraucher. Weil der entscheidet ja immer noch über die Einschaltquoten, was gezeigt wird. Und deswegen ist so meine Philosophie, na, dann schalte ich es halt einfach nicht mehr ein. Also ich gucke es nicht mehr, ich gucke mir gerade die Randsport und wenn sie nicht gezeigt werden, ja, dann gehe ich ins Internet, hoffe, dass ich da was finde, um einfach meinen kleinen Standpunkt zu leisten. Ich gucke mir auch keine Sportschau mehr an, weil sie ist so eindimensional. Richtig. Sie besteht zu 90% aus Fußball und zu 10% und jetzt nochmal kurz der Abriss, der hier in der Woche startet, wo ich sage, ey, so viel Informationen kann ich gar nicht aufnehmen in einer Minute. Nee. Ich gucke es mir nicht mehr an. Und das ist so mein Beitrag, den ich immer leiste, um zu sagen, nein, das ist mein Standpunkt, um auszudrücken, deshalb eben kein Fußball.
Genau.
Ja.
Ähnlich sehe ich es, genau.
Ja. Gut, Daniel, ja, dann eigentlich die letzte Frage. Glaubst du, dass Patrick Kienschaft nochmal seine B-Lizenz macht?
Ich gehe davon aus, dass das irgendwann in Angriff nehmen wird.
Aber du bist genauso bereit wie wir, dass wir ihm maximalen Support geben?
Ja, selbstverständlich.
Okay, ja, also wir wollen ihn ja auch wirklich stützen.
Wir wollen ja, dass die Trainer hier bestmöglichst ausgebildet sind.
Genau, und als Team immer mehr zusammenwachsen.
Richtig.
Ja. Gut, okay. Ansonsten, wir haben jetzt die 30 Minuten gleich voll. Wenn ihr da draußen etwas habt, lasst einen Daumen hoch, Daumen runter. Bleibt nur sachlich in den Kommentaren. Diese Folge wurde sozusagen, heute ist der 16. aufgezeichnet. Sie wird am Montag, werdet ihr dann alle hören, nächste Woche ausgestrahlt. Deswegen dachten wir, so schnell wie möglich jetzt die Damen. Und sie werden auch in der Reihenfolge, weil wir stellen ja gerade alle Altersklassen und Bereiche der Eisbären Juniors vor. Ansonsten bis dahin. Ciao, ciao. Das letzte Wort hat der Gast.
Viel Spaß.
Macht's gut. Tschüss.